Der Entertainer Jan Böhmermann lehnt Religion ab. Seine Begründung, Religion sei generell Blödsinn, Menschen müssten nicht auf jede Frage eine Antwort haben und könnten trotzdem glücklich sein. Zum Glück sei er nicht getauft, so Böhmermann. Der Generalvikar im Ruhrbistum Essen, Klaus Pfeffer, zitiert Jan Böhmermann in seinem soeben erschienenen Buch Habt Mut zur Lockerheit vom Glück des Glaubens, ein Buch, das aus geistlichen Impulsen für Radiosendungen entstanden ist. Klaus Pfeffer ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Das ist harter Tobak, was Böhmermann da sagt. Demnach müssten also alle Christen ziemlich unglücklich oder verrückt sein, wenn es, wie Böhmermann von sich behauptet, ein Glück sei, nicht getauft zu sein.
Das ist ja das Vorurteil, was der Herr Böhmermann da quasi propagiert hat. Und das hatte mich auch etwas geärgert. Und deswegen habe ich sein Zitat auch aufgegriffen, um einfach auch mal deutlich zu machen, nö, man kann auch ganz gut glücklich sein, wenn man ein glaubender Mensch ist.
Macht Glauben glücklich oder was ist überhaupt Glück?
Schwere Frage. Ich bin bei Glück immer etwas zurückhaltend, weil Glück, das klingt immer so nach was ganz Hochtrabendem und ich bin super happy und so, weil ich glaube, das sind seltene Momente im Leben, wo es so etwas mal gibt. Ich sage immer eher, es ist schon eine ganze Menge, wenn man sehr zufrieden sein kann. Und in diesem Sinne, glaube ich, kann Glaube zufrieden machen, dem Leben Halt und Trost und auch Motivation geben und manchmal auch glücklich.
Also wenn Jan Böhmermann sagt, ich bin glücklich, weil ich nicht glaube, sagen Sie, ich bin glücklich, weil ich glaube. Ja, jetzt sage ich das mal ganz marktwirtschaftlich. Welcher Mehrwert ist denn des eines Glaubenden?
Ich glaube, das ist immer eine sehr persönliche Entscheidung. Also ich will dem Herrn Böhmermann ja nicht in Abrede stellen, dass er auch glücklich sein kann, ohne zu glauben. Das ist ja durchaus so denkbar. Aber für mich ist es einfach eine sehr, sehr schöne und für mich persönlich auch bessere Alternative, mit dem Glauben glücklich zu sein. Und glaube, dass es dadurch eine Tragkraft fürs Leben gibt, die auch in ganz, ganz schweren Stunden hält. Es geht ja nicht darum, jetzt immer nur glücklich und happy durchs Leben zu laufen. So ist das Leben ja nicht. Es gibt Momente, da sind wir alle furchtbar unzufrieden, furchtbar unglücklich, da gerät unglaublich viel ins Wanken und dann aber noch etwas zu haben, was mich hält und trägt und mir hilft, auch durch dunkle, schwierige Phasen so durchzukommen, darum geht es doch. Und dann ist Glück eigentlich etwas, was damit zu tun hat, Unglück ertragen zu können.
Und es geht dabei um Gottvertrauen. Das schreiben Sie auch, Gottvertrauen macht glücklich. Aber was ist Gottvertrauen?
Gottvertrauen ist nichts anderes als so ein inneres Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein. Auch dann, wenn ich von Menschen verlassen bin, wenn ich Situationen oder Erfahrungen mache, durch die ich Mutterseelen alleine durch muss. Es gibt einfach Momente, da kann mir kein Mensch helfen. Da muss ich wirklich jetzt menschlich gesprochen alleine durch. Und dann aber trotz allem das Gefühl zu haben, da gibt es noch eine Kraft, die jenseits vom Menschlichen ist und die darunter liegt. Darauf setzen zu können, das ist für mich, hat für mich was mit Gottvertrauen zu tun. Ich habe jetzt in der letzten Woche noch Morgenandachten gehalten, die jetzt nicht in dem Buch drin sind. Da hatte ich einfach von einer persönlichen Erfahrung erzählt, dass ich vor einem Jahr relativ kurzfristig schwer am Auge erkrankt war und operiert werden musste und 3 Wochen da eigentlich nur auf dem Bauch liegen konnte und wo ich aber mal merkte, mein Amt hilft mir da überhaupt nicht. Man kann Generalvikar sein und trotzdem schwer krank werden. Und wo ich auf einmal einen Moment hatte und dachte, wenn alles nicht mehr hilft, aber er ist trotzdem noch da. Und das hat mich so im Nachhinein sehr, sehr berührt. Und da habe ich so nochmal ganz neu begriffen, was Gottvertrauen existenziell eigentlich bedeutet.
Aber in diesen Einsamkeitsmomenten haben wir oft die riesengroße Sehnsucht, Gott auch konkret zu spüren. Auch das sagen Sie in Ihren Andachten. Die Unsichtbarkeit Gottes macht uns kaputt, zitieren Sie Dietrich Bonhoeffer. Wie gehen wir denn da in diesen Einsamkeitsmomenten damit um, dass wir dieses Verlangen haben, Gott konkret zu spüren, aber das so schwierig ist?
Aushalten. Ich glaube, es ist wichtig, davor nicht die Augen zu verschließen. Ich kann wenig anfangen mit einer Religiosität, die so tut, als wäre alles immer so einfach und als wäre der liebe Gott immer da und immer greifbar und immer spürbar. Nein, das ist nicht so. Das ist auch nicht die Erfahrung vieler Menschen. Die Erfahrung ist, dass es eben tatsächlich solche Momente gibt, wo wir darauf zurückgeworfen werden, dass wir nur glauben können, aber nicht wissen. Es gibt nicht wirklich eine Gewissheit im Sinne von, da kann ich jetzt etwas greifen und festhalten und es ist irgendwie wissenschaftlich alles belegbar. Glaube ist nicht belegbar. Das ist ja schon die Erfahrung, die auch in der Bibel, auch in den Evangelien immer wieder deutlich wird. Jetzt gerade in diesen Ostertagen bei den Erscheinungserzählungen finde ich die schönste Geschichte die Begegnung von Maria Magdalena mit dem Auferstandenen, wo der Auferstandene ihr gesagt, halte mich nicht fest. Halte mich nicht fest. Glaube ist etwas, wo ich nichts greifen und fassen kann, sondern es hat mit ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und da gehört eben auch zu, auszuhalten, dass es Karfreitage, Karsamstage gibt, wo mir Gott ganz fern ist. Und ich glaube, dass aber dieses Durchhalten und dieses dann trotz allem am Glauben festzuhalten, auch wenn ich dann nicht sehe und greifen kann, mir hilft, um dann auch durchzukommen und vielleicht dann in der Rückschau auch ein Stückchen Bestätigung und Stärkung zu erfahren.
Das ist mein persönliches Verhältnis zu Gott. Das ist sicher sehr intim, auch individuell, welches spirituelle Verhältnis ich zu Gott habe. In einem anderen Kapitel in Ihrem Buch, das heißt Bilder und Gedanken zur Zukunft der Kirche. Wir erleben, da schreiben Sie auch, die katholische Kirche gerade in einem gewaltigen Umbruch. Was macht uns eigentlich Hoffnung, dass wir als katholische Kirche eine Zukunft haben?
Jesus Christus selbst und die Tatsache, dass die Kirche seit 2000 Jahren existiert, dass es in dieser Geschichte ständige Wandlungsprozesse gegeben hat. Von daher habe ich jetzt keine Sorge, dass die christliche Kirche eine Zukunft hat. Nur wie sie aussehen wird, das wissen wir nicht. Wir Menschen haben ja halt als Individuen immer eine sehr kurze Lebensspanne und glauben, das, was wir in unserer Lebensspanne erleben, hätte einen Ewigkeitswert oder einen Ewigkeitsbestand. Die Sicht, die wir auf Kirche haben, ist ja nur von wenigen Jahrzehnten quasi geprägt und hat aber nichts damit zu tun, wie die Kirche in 2000 Jahren jeweils ausgesehen hat zu den unterschiedlichsten Zeiten. Und von daher, glaube ich, sind wir jetzt in einer Veränderungssituation, wo wir eine gewisse Form von Kirche, glaube ich, werden verabschieden müssen, ohne zu wissen, wie sieht die Kirche aus, die die Generation nach uns erleben werden. Wir bauen da ein klein wenig dran, aber das Wesentliche wird auch unser Herr schon selber tun.
Aber gibt es da nicht auch große Gefahren, was die Entwicklung betrifft? Wir leben in komplizierten Zeiten, in einer komplizierten Welt. Da werden extreme Positionen für viele Menschen immer attraktiver. Wir erleben das in der Politik mit der AfD. Gilt das nicht auch für die Kirche, dass vielleicht extreme Positionen so attraktiv sind, dass die immer stärker werden?
Die Gefahr sehe ich durchaus. Also wir haben ja auch innerhalb unserer eigenen Kirche manchmal Flügelkämpfe, die mich auch so erschrecken. Das habe ich auch bei meinen Beiträgen im WDR ab und an erleben können, dass es da aus sehr konservativen Kreisen manchmal ganz heftige Kritik gab, weil ich da offensichtlich Menschen verunsichere oder erschüttere oder Dinge sage, die etwas ungewohnt klingen. Und mich erschreckt dann die Aggressivität, mit der dann kritisiert wird. Das macht mir schon etwas Angst, dass in unsicheren Zeiten Menschen zu Extrempositionen neigen, die ihnen eine vermeintliche Sicherheit geben, die aber nicht wirklich eine Sicherheit geben. Das halte ich schon für problematisch, glaube aber nicht, dass das die große, breite Mehrheit betrifft. Und mir ist deshalb umso wichtiger, einfach so auf den Kern unseres christlichen Glaubens zu verweisen, der nicht extrem im Sinne von aggressiv und ausschließend ist, sondern etwas sehr Weitherziges, sehr Barmherziges, um mit Papst Franziskus zu sprechen, und sehr Liebevolles hat. Dass ich versuche, auch eine Religiosität und ein Gottesbild zu vermitteln, das wirklich Trost, Halt, Kraft gibt, auch Ansporn, auch Herausforderung ist, aber eben nichts Ausschließendes, nichts Angstmachendes und nichts Bedrohliches hat.
Wird es der Kirche gelingen, all diese Gruppen, auch die Randgruppen mitzunehmen? Das muss ja das große Ziel sein, dass wir als gemeinsame große Kirche weitergehen. Aber wir erleben manchmal sehr aggressive Randgruppen. Meinen Sie, dass wir die weiter bei uns integrativ beherbergen können?
Also es ist meine große Hoffnung, weil eigentlich ist es unsere Herausforderung, und ich sage jetzt bewusst auch als christliche Kirche, dazu beizutragen, dass wir in unserer Zeit und angesichts der Entwicklungen in unserer Gesellschaft weniger darauf gucken, wie überlebt eine einzelne kleine kirchliche Gruppe oder eine Konfession, sondern wie gelingt es uns überhaupt, die Botschaft von Jesus Christus lebendig zu halten und in die kommenden Generationen zu übertragen. Die Menschen in unserem Land, so nehme ich das wahr, schauen wenig auf die konfessionellen Grenzen. Und ich glaube, die würden sich sehr danach sehen, wenn die Kirche ein einheitliches Bild abgibt. Einheitlich aber im Sinne von die großen Unterschiedlichkeiten in den Ausprägungen des Glaubens, der Mentalitäten der Menschen spiegelt sich darin wider. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche werden, als katholische Kirche zunächst mal, aber dann auf lange Sicht auch als eine große ökumenische Kirche, die die unterschiedlichen Ausprägungen des christlichen Glaubens in sich vereinen kann. Dass wir aushalten und zulassen können, dass man auch sehr unterschiedlich glauben kann oder seinen Glauben zum Ausdruck bringen kann und nicht den anderen gleich ausschließen muss, sondern wir da eine große Vielfalt auch zulassen können.
Und wir dürfen uns nicht in innerkirchlichen Diskussionen verzetteln, in Probleme, die die Menschen gar nicht mehr betreffen. Andererseits gibt es diese Probleme, Zölibat zum Beispiel, Priestermangel. Wie geht man damit um, dass diese Probleme da sind, dass sie schwierig zu lösen sind, dass wir mit diesen Problemen aber gar nicht mehr die Menschen erreichen?
Ich finde wichtig, dass wir überhaupt anfangen, über die Probleme zu reden und zu diskutieren. Da bin ich ja sehr froh über Papst Franziskus, der eine Atmosphäre in unserer Kirche in Bewegung gesetzt hat, die erlaubt, auch mal über strittige Themen auch miteinander zu streiten, auch deutlich zu machen, dass wir unterschiedliche Auffassungen auch in unserer Kirche, auch unter Amtsträgern haben. Das war lange Zeit, war das sehr, sehr schwierig, wo man dann sehr schnell so in den Verdacht geriet, man ist nicht mehr richtig katholisch, wenn man bestimmte Dinge irgendwie mal in Frage stellte oder auch zugab, da habe ich ein Problem oder eine Schwierigkeit mit. Das ist schon mal viel wert. Und ich habe in meinem eigenen Bistum ja auch die Erfahrung gemacht im Rahmen unseres Dialogprozesses der letzten Jahre, wo wir bewusst gesagt haben, wir wollen hier keine Tabus in den Diskussionen. Lasst mal Dampf raus, weil viele auch in unserer eigenen Kirche so unzufrieden sind, so verärgert sind über manche verschleppten Entwicklungen, auch so hoffnungslos teilweise sind und resignativ. Und dass es wichtig ist, das einfach mal auszusprechen. Und im Austragen der Konflikte und Auseinandersetzungen wachsen uns, glaube ich, irgendwann auch Lösungen zu, ohne dass das alles schnell gehen wird. Das ist mir auch klar. Aber ich glaube, der erste Schritt ist, drüber reden, die Probleme ansprechen, auch aufmerksam machen auf die Dinge, die nicht in Ordnung sind, die bei uns ja konfliktär sind und es nicht mehr unter den Teppich kehren. Weil unsere Kirche ist in einem schwierigen Zustand, das ist überhaupt keine Frage. Aber es hilft nicht, da die Augen vor zuzumachen, sondern ansprechen, auseinandersetzen und dann, glaube ich, in der Tat wachsen uns Lösungen zu, die wir jetzt noch gar nicht im Blick haben.
Wie gehen Sie aber damit um, wenn Sie hören, wenn Sie das Frauenpriestertum fordern oder den Zölibat in Frage stellen, dann sind Sie nicht mehr katholisch. Wie geht man denn damit um, wenn man das hört?
Da würde ich schlicht und ergreifend gegenhalten. Also wenn ich jetzt strittige Themen mal anspreche, ich sage ja nicht sofort, wir müssen dies oder jenes jetzt morgen revolutionieren oder das tun ja auch viele andere nicht. Aber da sofort an dem anderen eine Katholizität abzusprechen oder dem anderen abzusprechen, er sei jetzt nicht mehr irgendwie auf der richtigen Spur des christlichen Glaubens. Das finde ich einfach abwegig und ich finde es auch manchmal sehr unredlich. Weil in meinen Diskussionen, die ich mit vielen Katholiken und Christen führe, die solche Dinge in Frage stellen oder sich wünschen würden, dass es irgendwelche gravierenden Veränderungen mal in unserer Kirche gibt, das ist auch getrieben, auch von einer tiefen Liebe zum Christentum, von einer tiefen Leidenschaft für den Glauben. Viele Positionen sind auch aus einem persönlichen Gebet heraus erwachsen. Und diesen Menschen dann zu sagen, ihr seid nicht mehr richtig katholisch oder ihr glaubt ja nicht richtig, das finde ich teilweise schon wirklich richtig übel. Das wäre mir wichtig, dass wir diese Atmosphäre in unserer Kirche verändern, dass es möglich ist, unterschiedliche Meinungen auch auszusprechen, ohne sich gleich zu unterstellen, du bist jetzt auf irgendeinem ganz üblen und bösartigen Weg. Nein, wir müssen das aushalten, dass Menschen auch in der Kirche unterschiedlich denken, auch in gewisser Hinsicht unterschiedlich ihren Glauben zum Ausdruck bringen und zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Was ja nicht gleich heißt, eine Revolution anzuzetteln, aber Dinge mal auszusprechen, die die Menschen doch im Kopf haben, finde ich, ist wichtig und befreiend. Und vielleicht werden wir dann auch in der einen oder anderen Frage zu Lösungen, zu Kompromissen kommen oder auch zu neuen Einsichten.
Und am Ende, da steht immer, auch in Ihrem Buch, auch in Ihren Andachten, da steht der Tod. Aber diesem Tod haben Sie das Kapitel vom Karneval vorangesetzt. Erst der Karneval, dann der Tod. So sind diese Andachten in dem Buch geordnet. Das ist ganz bewusst so gewählt, oder?
Ja, Also der Tod, der greift ja zum einen mitten ins Leben hinein und auf den Karneval folgt ja sofort der Aschermittwoch und die Konfrontation mit der Vergänglichkeit und Endlichkeit. Ich finde das deswegen so reizvoll, weil wir in unserer Gesellschaft oft dazu neigen, so das Dunkle und den Tod auszublenden und eher eben die Oberflächlichkeit propagieren und die Leichtigkeit und alles ist easy und so. Und das ist aber nicht so. Und es lebt ja auch fast jeder Mensch in seinem eigenen Leben so. Der Tod kommt immer zum unzeitgemäßen Punkt. Ich finde es wichtig, sich, so wie ich vorhin bei den konfliktären Themen das schon gesagt habe, wo man sich auseinandersetzen muss, dass es auch wichtig ist, sich mit dem Tod, mit der Grenze zu beschäftigen, die jeden von uns trifft, mich persönlich auch. Und ich glaube, ich habe deswegen den Tod auch so oft aufgegriffen, weil er für mich natürlich auch eine Frage ist. Das ist die radikalste Infragestellung des eigenen Glaubens und der eigenen Hoffnung, die man sich nur so vorstellen kann. Und für mich ist es aber gleichzeitig auch etwas, was mir dann hilft, meinen Glauben zu stärken, indem ich mich diesen Fragen und Zweifeln, die der Tod mit sich bringt, dann auch stelle und mich dem auseinandersetze. Und ich habe viele Erfahrungen auch in meiner seelsorglichen Arbeit gemacht, dass die Begegnung und Auseinandersetzung mit dem Tod, das klingt jetzt so paradox, auch manchmal was sehr Heilsames haben kann, dass vom Tod manchmal auch etwas Tiefgehendes und Intensives ausgeht, was mich berührt in der Begegnung mit Sterbenden oder mit Trauernden.
Hab Mut zur Lockerheit, so heißt das Buch. Aber das ist dann schwierig im Angesicht des Todes, des größten Skandals des Lebens, locker zu bleiben, oder?
Natürlich ist das dann schwierig. Also hab Mut zur Lockerheit heißt ja auch nicht, alles ist easy und alles ist locker im Leben. Ich habe diesen Titel deshalb gewählt, weil ich mir so für uns Christen schon wünschen würde, dass wir aus unserem Glauben heraus mehr Gelassenheit schöpfen können, auch in unserem alltäglichen Leben. Klar geht das nicht immer, klar geht das auch schwerlich im Angesicht des Todes. Trotz allem vermittelt unser Glaube, der uns eine viel, viel größere Perspektive noch weit über den Tod hinaus vermitteln will, ermöglicht uns dieser Glaube doch auch eine gewisse Gelassenheit. Ich bedauere manchmal, dass sich in unserer Kirche oft so eine Atmosphäre breit macht, die sehr eng ist, die manchmal auch etwas bedrückt ist. Gerade in der augenblicklich schwierigen Situation erlebe ich viel Resignatives auch und Hoffnungsloses. Und dann denke ich, meine Güte, wir haben so einen faszinierenden Glauben, dass ich mich schon frage, wo bleibt denn da die Gelassenheit, die das Vertrauen schenkt, dass unser Leben und auch das Geschick der Kirche von unserem Gott getragen wird in eine ganz gute Zukunft hinein. Und das meine ich so mit Hab Mut zur Lockerheit. Nimm einfach mal die Dinge deines Lebens auch etwas gelassener. Das gilt eben auch für das, worüber wir eben auch gesprochen hatten, die Vielfalt auch mal zuzulassen, auszuhalten, dass es Konflikte gibt. Es geht nicht immer gleich um Leben und Tod. Wir können auch locker streiten und uns auseinandersetzen, weil es auch denkbar ist, verschiedene Positionen zu haben. All das fasse ich unter Lockerheit. Einfach aus dem Glauben heraus, gelassen, locker, leicht durchs Leben zu gehen, so gut wie es eben geht, in all den Grenzen, die es natürlich auch gibt.
Abschließende Frage zur Gelassenheit: Gehört natürlich auch Humor dazu. Sie haben in Ihrem Buch wunderbare Karikaturen von Thomas Plassmann ausgewählt, die das Buch auflockern. Was schätzen Sie an diesem Karikaturisten?
Also was ich einfach ganz großartig fand, war, dass der Thomas Plassmann sich sehr schnell darauf eingelassen hat, weil, so sagte er mir, es ihm leicht gefallen ist, bei meinen Texten Anknüpfungspunkte zu finden und sich inspirieren zu lassen, die in Karikaturen umzusetzen. Was ich schätze, ist, dass er, glaube ich, sehr genau verstanden hat, was ich mit meinen Texten sagen will, dass er sie manchmal sehr schön auch auf die Spitze getrieben hat und an einigen Stellen auch so etwas humorvoll hinterfragt hat, weil natürlich auch mir das Gleiche passiert wie vielen anderen religiösen Menschen, dass wir manchmal sehr leicht unsere Glaubenssätze so von uns geben, ohne uns zu fragen, tragen die denn tatsächlich in Extremsituationen? Also er hat es manchmal sehr auf die Spitze gebracht, was ich so formuliert habe, sodass es fast schon wieder so klingt wie, das ist ja gar nicht lebbar, was du da so formuliert hast. Das fand ich aber auch geradezu schön befreiend und auch ein bisschen locker boshaft, hätte ich so fast gesagt. Ja, weil es auch nochmal so etwas Selbstkritisches hat dann in so einem Gesamtwerk.
Vielen Dank, Klaus Pfeffer. Hab Mut zur Lockerheit, vom Glück des Glaubens, so heißt das Buch des Generalvikars im Ruhrbistum Essen. Ein Buch mit Karikaturen von Thomas Plassmann. Erschienen ist das Buch im Verlag Adson Fekit in Essen. Das Buch kostet 16,90 €. Dankeschön.